Wir sind ja im Johannesevangelium und haben ein spannendes 11. Kapitel abgeschlossen. Wenn ihr erinnern könnt, es ist die Mitte des Johannesevangeliums, es ist das zentrale Kapitel, das der Johannes uns mitgeben hat. Es ist das Evangelium im Evangelium. Es geht um die Auferweckung des Lazarus. Und das, was die Menschen dieser Zeit, die das miterlebt haben, erlebt haben, war im Prinzip ein Vorgeschmack auf die Auferstehung von Jesus. Und gleichzeitig ein Vorgeschmack auf die Auferstehung aller Gläubigen am jüngsten Tag. Lazarus war ein greifbares Exempel einer geistlichen Wahrheit. Und Jesus gibt uns diese zentralen zwei Verse, oder der Johannes gibt uns diese zentralen zwei Verse mit, wo Jesus sagt in Johannes 11, 25 und 26, jeder kennt es von uns, wird da oft bei Beerdigungen zitiert, aber für uns ist es eine lebendige Hoffnung. Das ist unsere lebendige Hoffnung. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Sagt er zu Martha. Ja, aber nicht alle haben sich über dieses Wunder des Lazarus gefreut, wie wir wissen. Der Hohe Rat hat direkt darauf getagt und festgelegt, aus Angst um den Kontrollverlust, dass dieser Jesus sterben muss. Noch einmal ganz nachdrücklich. Und der Hohe Priester macht eine prophetische Aussage, der Herweg hat darüber gepredigt, in Vers 50, wo er dann sagt, habt ihr euch nie überlegt, dass es in eurem Interesse ist, wenn ein Mensch für das Volk stirbt und nicht das ganze Volk umkommt? Und hat gleichzeitig prophetisch gesagt, dass Jesus stellvertretend für das ganze Volk und darüber hinaus sterben wird und den neuen Bund aufrichten wird. Genau, und da schließen wir heute an. Kapitel 12, die Verse 1 bis 19, ist ein relativ langer Text und eigentlich müsste man den in zwei Predigten unterteilen. Wer mich kennt, der weiß, dass ich körperlich ziemlich ungelenkig bin. Manchmal komme ich mir vor, wenn ich ein Steckchen verschluckt hätte oder mehrere. Aber für euch werde ich heute versuchen, einen Spagat zu machen. Nämlich zwischen der Frau mit dem Salböl und den Menschen mit den Palmzweigen. Heute ist ja Palmsonntag und wir wohnen neben der Kirche. Da stehen sie schon Schlange, wisst ihr, zu den heiligen Zeiten. Und dann gehen sie alle mit dem Besen, mit dem Palmwedel quasi zur Kirche. Genau, und das wird unser Text sein. Ich hoffe, dass sie den Text auch dort hören, wo sie hingehen. Und ich habe den Text in drei Teile eingeteilt und das Ziel soll sein, euch natürlich zu ermutigen, aber gleichzeitig auch auf die Passionswoche, die vor uns liegt, auszurichten. Lesen wir gemeinsam Verse 1 bis 8 in Johannes 12 und ich habe das überschrieben mit ein verschwenderischer Liebesbeweis in Bethanien. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort wurde nun Jesus zu Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente und Lazarus war unter denen, die mit Jesus an dem Essen teilnahmen. Maria brachte einen halben Liter echtes, kostbares Nardenöl, salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie dann mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Empört, sagte Judas Iskariot, der Jünger, der Jesus später verriet. Warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Er sagte das nicht etwa, weil ihm die Armen am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und entwendete immer wieder etwas von dem, was hineingelegt wurde. Lass sie, erwiderte Jesus. Dadurch, dass sie dieses Öl aufbewahrt hat, konnte sie mich im Hinblick auf den Tag meines Begräbnisses salben. Arme, um die ihr euch kümmern könnt, wird es immer geben. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Genau, das ist dieser verschwenderische Liebesbeweis in Bethanien. Bethanien ist ein östlicher Vorort von Jerusalem, ungefähr 3 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und wie wir wissen, leben dort Martha und Maria und ihr Bruder der Lazarus. Jesus war mit seinen Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem, weil es waren nur noch 6 Tage zum Passafest und da haben sich alle gläubigen Juden in Jerusalem getroffen. Es war das höchste Fest der Juden. Und er zieht ein drittes und letztes Mal nach Jerusalem seit Beginn seines öffentlichen Wirkens. Macht einen Zwischenstopp in Bethanien, da wird ein Festessen geben zu Ehren von Jesus aufgrund oder nach der Auferweckung des Lazarus und sie haben alle möglichen Leute eingeladen. Das Festessen findet nicht da statt, wo der Matthias uns vorgelesen hat aus Lukas 10, nämlich im Haus vom Lazarus, sondern es findet statt im Haus vom Simon, dem Aussätzigen. Das lesen wir im Paralleltext und deswegen geht der Johannes da gar nicht näher auf den Ort ein. Also das könnt ihr dann nachlesen, wenn ihr wollt, in Matthäus 26 oder Markus 14. Und wahrscheinlich ist Simon, der früher Aussätziger war, auch von Jesus geheilt worden und war jetzt ein Nachfolger von ihm, genau wie Lazarus und seine Schwestern. Genau, und da ist dieses Festessen ist im Gange. Jeder liegt zu Tisch, wie es damals üblich war. Sie habern und unterhalten sich und freuen sich. Plötzlich erscheint Maria auf der Bildfläche. Setzt sich zu den Füßen Jesus. Und das ist nun schon das dritte Mal, dass sie sich zu den Füßen Jesus setzt. Das erste Mal war bei dem Besuch, wo der Matthias die Verse uns mitgeben hat, wo sie förmlich an seinen Lippen klebt und jedes lebendige Wort aufsaugt, das aus dem Mund Jesus kommt und die Martha daneben die Gäste bedient und sich über ihre Schwester ärgert. Das war das erste Mal. Das zweite Mal war in Kapitel 11, wo der Hans-Peter gepredigt hat, wo Lazarus gestorben ist und Maria die Nachricht kriegt, der Herr kommt und sie läuft, beziehungsweise zuerst ist die Martha zu ihm gegangen und dann ist sie zurückgegangen, hat zu Maria gesagt, der Herr kommt und sie ist ihm entgegengegangen und was tut sie? Sie wirft sich zu seinen Füßen und sie bringt ihre Enttäuschung zum Ausdruck und sagt, Herr, wenn du da gewesen warst, dann war der Lazarus nicht gestorben, dann war unser Bruder noch am Leben. Und Jesus hat in dem Moment ganz genau gewusst, dass er leben wird. Und zwar vor dem Tag der Auferweckung, also vor dem jüngsten Tag, wo alle auferweckt werden, nämlich noch an demselben Tag. Und trotzdem war er innerlich bewegt und zerrissen und hat mit der Maria in dem Moment zusammen geweint, wo sie zu seinen Füßen war und hat mit ihr mitgelitten. Das war das zweite Mal. Und jetzt ist das dritte Mal, dass Maria zu Jesu Füßen sitzt. Und genau, Maria hat in Jesus und in seiner Botschaft im Evangelium das Wertvollste ihres Lebens gefunden. Und Jesus hat uns dazu ein Gleichnis mitgegeben in Matthäus 13. Zwei ganz kurze Gleichnisse, die ich euch vorlesen möchte. Matthäus 13, Vers 44, wo er sagt, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß, und dafür den Acker kaufte. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte dafür diese Perle. Und ein anderes Bild in Bezug auf die Maria ist in meinen Kopf gekommen, wo ich mich mit dem Text beschäftigt habe, und das habe ich euch mitgebracht. Und zwar ist es das Bild des Diamanten. Ganz ein wertvoller Stein mit der höchsten Dichte, die es gibt. Und wir wissen also, es sind jetzt nicht meine Hände, weil sonst brauche ich nicht mehr arbeiten gehen. Wenn der mir kehren würde, nur so, damit ihr ungefähr eine Vorstellung habt. Und man sieht den Unterschied. Die rechte Seite ist ein Rohdiamant. So schaut der aus, wenn er gefunden wird, also quasi wie jeder Stein auf unserem Berg. Und links, wenn er dann beschliffen ist, Das ist das, was wir im Kopf haben, wenn wir an Diamanten denken, oder? Genau, und die Maria hat in Jesus einen Rohdiamanten gefunden. Sie hat gemerkt, das ist, Jesus hat was, das ist total wertvoll. Und je mehr sie mit ihm erlebt hat, und jetzt ist sie das dritte Mal zu seinen Füßen gewesen, desto mehr ist an dem Rohdiamanten geschliffen worden und desto mehr Facetten von ihm und von seiner Botschaft, von dem Evangelium, hat sie erkannt. Das ist noch lange nicht fertig, so wie der Linke, und der wird auch Zeit unseres Lebens nie fertig werden. Aber je mehr wir mit Jesus erleben, je mehr wir das Evangelium kennenlernen und je wichtiger es uns wird, desto mehr Facetten von unserem Herrn werden sichtbar für uns und die spiegeln sich dann auch in unserer Umgebung wieder. Das ist der Schatz, den Maria gefunden hat. Den Diamant in Jesus. Und es ging mit großen Schritten auf die Passion zu. Johannes schreibt, es sind noch 6 Tage bis zum Passahfest. Und Jesus war bestimmt innerlich bewegt. Er war unruhig, weil er gewusst hat, was da auf ihn zukommt in Jerusalem in den folgenden Tagen. Und er spricht es auch konkret an. Da muss man ein bisschen weiterlesen. Das ist dann die nächste Predigt. In Vers 27 sagt er, Johannes 12, 27, mein Herz ist jetzt voll Angst und Unruhe. Mein Herz ist jetzt voll Angst und Unruhe. Und wir wissen ja, dass Frauen oft einfühlsamer sind als wir Männer. Die erlebt es einmal wieder. Und es ist anzunehmen, dass die Maria vielleicht diese innere Unruhe und diese Angst, die in Jesus war, auch schon gespürt hat. Und was hat sie getan? Sie hat ihren wertvollsten Besitz genommen, circa einen halben Liter kostbares Nardenöl. Es hat einen Wert gehabt von 300 Denare. Das sind, ein Denar ist ein Tagelohn, also 300 Tagelöhne. Und du kannst im übertragenen Sinn circa eine arme Familie circa 1,5 Jahre damit ernähren. Mit dem, also damit du ein Gefühl hast, wie wertvoll dieses Öl war. Es war reinstes Nardenöl. Und Narde ist bei uns jetzt nicht mehr so üblich, aber es ist eine Pflanzenart aus der Gattung der Baldriane. Ihr wisst ja, was man mit Baldrian-Tropfen tut. Und vielleicht hat Maria gespürt, dass Jesus unruhig ist, dass er Angst hat und wollte ihm einfach was Gutes tun. Wollte ihm dieses Öl über die Füße gießen. Und wir lesen aber auch in den Parallelstellen von der Begebenheit, dass es auch über das Haupt gegossen hat. Und das ist kein Widerspruch, weil es soll dann heißen, sie goss es ihm auch über die Füße und nicht ausschließlich über die Füße, sondern sie hat ihn wirklich von Kopf bis Fuß mit diesem Öl gesalbt. Und vielleicht wollte sie ihn zum König salben, als der dann beim Einzug in Jerusalem mal gepriesen wird. Wir wissen es nicht. Vielleicht wollte sie ihm einfach was Gutes tun, weil sie gemerkt hat, wie unruhig er ist. Aber Fakt ist, sie hat ihn dieses Öl dann mit ihren Haaren getrocknet. Und das liest man vielleicht als Nebensatz, ist es aber nicht, weil Johannes das auch schon in Kapitel 11, nämlich mit Maria in Verbindung bringt und sagt, das ist die Maria, die dann mit ihren Haaren die Füße von Jesus getrocknet hat. Und das war etwas, was zu der Zeit und in der Kultur und in der Sitte absolut ein No-Go war. Eine Frau mit unbedecktem Haupt war schon ein No-Go. Und eine Frau mit offenen Haaren, das war überhaupt das Schlimmste. Aber es zeigt uns wieder, dass für Maria war das Ausnummer gar nicht mehr präsent. Ich glaube, das war gar nicht mehr sichtbar. Sie hat nur Jesus im Blick gehabt. Sie hat ihre Haare aufgemacht. Es war ja wurscht, was die anderen denken, was andere sorgen werden, ob sie soziale Nachteile dadurch erhalten wird. Sie hat nur Jesus gesehen und dieses Öl über ihn gegossen und mit ihren Haaren getrocknet. Es war ihr Ausdruck größter Liebe und Hingabe. Alles andere rundherum ist verschwommen. Und das ist ähnlich wie bei der Sünderin, wo wir lesen in Lukas 7, die eben auch mit ihren Tränen ihm die Füße wascht und mit ihren Haaren trocknet. Bestimmt war dann betretene Stille im Gastraum. Alle Anwesenden waren betört von dem Duft. Also wir können uns gar nicht vorstellen, was das für Duft ist, der dann da durch den Raum gegangen ist oder durch das Haus. Ja, und diese Stille und dieser historische Moment, dieser eindrucksvolle Moment ist unterbrochen worden von dem Einwand des Judas. Welche Verschwendung. Welche Verschwendung, dieses kostbare Öl. Man, es hätten ja so vielen Armen geholfen werden können, oder? Und er hat absolut recht. Er hat recht und es entspricht der Lehre von Jesus, weil er hat zu dem reichen Jüngling gesagt, der alle Gebote gehalten hat, verkauf alles, was du hast, gib es den Armen und folge mir nach. Es war nicht falsch, was der Judas gesagt hat. Aber seine Motive waren falsch. Und Johannes deckt sie unmittelbar in Vers 6 auf und sagt, um was es ihm eigentlich gegangen ist. Er war nämlich ein Dieb und hat immer wieder etwas aus der Kasse genommen, was ihm nicht gehört. Und der Herr sieht diese Motive, weil er nie unsere Taten beurteilt, sondern immer das, was im Herzen dahinter steht, und weist ihn zurecht. Lass sie, sagt er. Denn die Armen habt ihr ja immer bei euch, aber was hat Maria getan? Sie hat mich im Vorausschau auf mein Begräbnis gesalbt. Und dann deckt er auf, egal was ihre Motive waren, warum sie das getan hat, sie hat hundertprozentig und absolut im Willen Gottes gehandelt, in Anbetracht auf sein bevorstehendes Begräbnis, weil sie kann ja nicht wissen, dass ihm erstens das bevorsteht und zweitens, dass der Tod am Vorabend vom Sabbat passiert und dass es keine Gelegenheit mehr geben wird, die Salbung durchzuführen. Und wenn die Frauen dann zum Grab gehen, er schon längst einmal dort ist. Das war Gottes Wille, dass er im Anbetracht seines Begräbnisses von der Maria in dem Moment gesalbt wird. Und obwohl sie kulturell und laut dem Vorbild von Jesus nicht richtig gehandelt hat, hat sie doch richtig gehandelt. Und vom Judas können wir lernen, dass jene, die richtig handeln wollen, es auch mit falschen Motiven tun können. Und ich denke, in der Herausforderung stehen auch wir immer wieder, nämlich nicht auf das Richtige um jeden Preis zu beharren, sondern auch die Menschen dahinter zu sehen, mit Gnade und Barmherzigkeit in erster Linie zu urteilen. Genau. Schließen wir den ersten Teil ab. Der verschwenderische Liebesbeweis in Bethanien. Und lesen wir weiter ab Vers 9. Lazarus, Publikumsmagnet und Zielscheibe. Als unter der jüdischen Bevölkerung bekannt wurde, dass Jesus in Bethanien war, strömten die Leute in Scharen dorthin. Sie kamen nicht nur wegen Jesus, sondern auch, weil sie Lazarus sehen wollten, den Mann, den Jesus von den Toten auferweckt hatte. Da beschlossen die führenden Priester auch Lazarus zu töten, weil seinetwegen so viele Juden nach Bethanien gingen und daraufhin an Jesus glaubten. Lazarus war 4 Tage tot und lebt jetzt wieder ganz normal im Kreise seiner Familie, quasi wie wenn nichts gewesen war. Er wurde zum Publikumsmagnet für die Juden und darüber hinaus, also das hat sich sicher umgesprochen wie ein Lauffeuer, ohne Tageszeitung. Heute würden wir Bethanien wahrscheinlich als Wallfahrtsort bezeichnen. Heute, es gibt da Wallfahrtsorte heute aus viel weniger Anlass als den. Und die Menschen pilgern zu Scharen dorthin. Aber was für eine Gelegenheit war das für Lazarus, für Maria und Martha und die umliegenden Gläubigen, die Menschen, die kommen sind, auf ihren Herrn und Heiland hinzuweisen. Und das haben sie auch getan, mit all ihrer Kraft und mit Begeisterung. Und wir lesen, dass dadurch auch viele zum Glauben kommen sind. Dass die Menschen scharenweise zum Glauben kommen sind. Und deswegen war auch Lazarus genauso, ist Lazarus genau zu derselben Zielscheibe geworden wie Jesus für die führenden Juden, weil sie Angst gehabt haben, die Kontrolle zu verlieren. Es war alles aus dieser einen Angst motiviert. Gleiche Strategie. Hast du auch schon mal den Gedanken gehabt, wenn Jesus nur ein großes Wunder unter uns tun würde, kämen viele Menschen zum Glauben oder viel mehr Menschen zum Glauben. Wenn Jesus nur ein großes Wunder unter uns tun würde. Und wir wissen, er kann es und er tut es. Mir gefällt das Lied von Samuel Haft, der davon singt eben, Gott tut heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag. Und viele von uns haben das selber erlebt. Wir selber haben Wunder erlebt. Und ich habe das Lied zum Beispiel in der Intensivstation auf und ab gehört, wo ich selber erlebt habe, welches Wunder der Herr an mir getan hat. Und ich habe vielen auch von dem Wunder berichtet und gesagt, es waren nicht die Ärzte, es war Gott, der mich da gerettet hat. Und ja, ihnen auch von meiner Hoffnung erzählt, die ich ja habe, wenn ich dort gestorben war. Aber deswegen ist niemand zum Glauben gekommen. Die Menschen finden andere Erklärungen. War halt der richtige Ort zum richtigen Zeitpunkt dort. Hast Glück gehabt. Was auch immer. Also mein Zeugnis von dem Wunder und den anderen, die wir erlebt haben, hat noch niemanden zum Glauben geführt. Aber stell dir vor, es gäbe eine Totenauferweckung im Spital. Eine Totenauferweckung, ein diagnostizierter Tod. Und derjenige lebt dann wieder im Spital. Was wäre da los? Ich glaube, das können wir uns gar nicht ausmalen, was da los wäre. Aber was in Jerusalem los war, das haben wir da schwarz auf weiß. Nach der Totenauferweckung des Lazarus. Und da lesen wir jetzt weiter in Vers 12. Am nächsten Tag hörten die Menschen, die in großer Zahl zum Passafest gekommen waren, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Mit Palmenzweigen in der Hand zogen sie durch zur Stadt hinaus, um ihn zu empfangen. Gepriesen sei Gott, riefen sie. Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, der König von Israel. Jesus ritt auf einem jungen Esel, den er hatte bekommen können. In der Schrift heißt es, du brauchst dich nicht zu fürchten, Volk von Zion. Dein König kommt, er reitet auf einem Eselfohlen. Dieses Wort erfüllte sich damals, doch das verstanden die Jünger zunächst noch nicht. Später allerdings, als Jesus in seiner Herrlichkeit offenbar war, erinnerten sie sich daran, dass man ihn genauso empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt war. Die Menschen, die in großer Zahl dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatte, hatten überall davon erzählt. Das war der Grund, weshalb ihm jetzt so viele Leute entgegenzogen. Sie hatten von dem Wunder gehört, das er getan hatte. Da sagten die Pharisäer zueinander, ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Könnt ihr euch die Stimmung vorstellen, die da in Jerusalem war? Ja, nicht. Aber wir können sie im Kleinen nachahmen, habe ich mir gedacht. War doch cool. Wir haben zwar keine Palmzweige mit, Buschen auch keine, aber wir haben kräftige Stimmen. Und vielleicht stehen wir mal alle zusammen auf. Und das lockert da auf, gibt wieder eine neue Energie. Das Fenster können wir aufmachen. Genau, und die Frauen, aufpassen bitte, die Frauen rufen Hosanna, dem König der Juden. Mit der lautesten Stimme, die du mitgebracht hast. Und die Männer rufen, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Und wir schauen das Kreuz an. Also die Frauen, Hosanna, dem König der Juden, und die Männer, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Auf drei, okay? Könnt ihr gerne wieder niedersitzen, danke. Vielleicht war es noch ein bisschen imposanter in Jerusalem. Und die Menschen haben nicht nur die Palmzweige, sondern auch ihre Kleider ausgebreitet. Das wollte ich jetzt uns nicht da, dass wir dann halb nackt da stehen. Aber sie haben wirklich das, was sie an sich getragen haben, auch vor ihm ausgebreitet. Haben ihn am Weg gebahnt nach Jerusalem. Alle vier Evangelien berichten uns von diesem Ereignis. Das ist eher was Seltenes. Also es wirklich alle vier Evangelisten von dieser königlichen Begrüßung des Messias berichten. Johannes am kürzesten, den Text, den wir gelesen haben, und er lässt zum Beispiel auch aus, dass Jesus zwei Jünger geschickt hat, um das Eselfohlen loszubinden und dass er darauf hingewiesen hat, dass noch niemals ein Mensch darauf gesessen sein hat dürfen. Also er war der erste Mensch, der auf diesem Esel gesessen ist, als Zeichen dafür, wie die Schriftstelle zitierte, dass Sacharja 9, Vers 9, dass der Messias in Frieden kommt, auf einem Esel reitet und nicht zum Gericht. Er, der Friedefürst und König Israels. Und wer schon einmal im Eselpark in Maltatal war, der weiß, Also das ist kein Tier, auf den du ihn gekriegt siehst. Also du weißt nicht, geht er überhaupt? Und wenn, bleib er stehen, verlaut er stur. Also das hat schon einen Grund gehabt. Es ist ein Tier des Friedens. Und deswegen geht man da gern in den Eselpark, weil da kannst du richtig entspannen, weil die sind so kamot, da, das geht dann auf die über. Genau. Und was hat Jesus noch mitgehabt? Nicht nur den Esel, sondern viele Anhänger im Schlepptau. Jetzt hat er ja gerade dieses Festessen veranstaltet, oder war gerade dieses Festessen in Bethanien, und es waren ja alle aufgerufen, nach Jerusalem zum Passafest zu gehen, und sind mit Jesus nach Jerusalem gezogen. Und jetzt kommen sie von Osten her, müsst ihr euch vorstellen, und da ist dieser Ölberg gegen Osten, und dann ist dieser Hang den Ölberg runter, und von quasi der Spitze des Ölbergs über den Hang hinunter haben dann die, die mit Jesus mit waren und wo er dann auf dem Esel gesessen ist, angefangen, ihm zuzujubeln und ihn zu preisen. Und die Volksmenge, die schon in der Stadt war, hat das vermutlich mitgekriegt, weil das ist am Hügel passiert, und sind dann aus der Stadt ihm entgegengegangen und haben ihn den Weg bereitet und ihn von unten ausgepriesen. Und so ist im Prinzip der Weg vom Ölberg gegen Osten hin und dann durch das Osttor, also das ist das Tor, das von Osten direkt zum Tempel führt, ist Jesus eingezogen. Wenn du heute nach Jerusalem reist, wirst du das Osttor zugemauert finden. Du kannst da nicht mehr durchgehen. Und das hat auch einen Grund. Das Osttor heißt nämlich auch das goldene Tor oder Tor des Erbarmens. Und es gibt da weitere Prophetie neben der in Sacharja 9, Vers 9, nämlich in Sacharja 14, 4 und 5. Kennst du dann da haben nachlesen, die besorgt, dass der Messias von Osten her kommen wird, vom Ölberg her und durch das Osttor nach Jerusalem einziehen wird. Und es hat im 16. Jahrhundert einen türkischen Herrscher gegeben, also kein Juden und auch kein Christen. Es ist davon auszugehen, dass das ein Moslem war, der die Grundmauern Jerusalems wieder aufgebaut hat, ähnlich wie der Nehemia, und der von dieser Prophetie gewusst hat und der sich gedacht hat, naja, das werden wir jetzt einfach verhindern, dass der Messias für die Juden da noch einmal wiederkommt und mauern das Tor einfach zu. Logisch, oder? Ja, so hat er es zumauern lassen. Was dieser Herrscher nicht bedacht hat, ist, dass er zu einem Werkzeug Gottes geworden ist und dafür eine andere Prophetie erfüllt hat in Hesekiel 44, 1 und 2. Da steht nämlich: Und er führte mich wieder zurück auf den Berg zum äußeren Tor des Heiligtums, das nach Osten sieht. Und es war verschlossen. Da sprach der Herr zu mir: Dieses Tor soll verschlossen bleiben und nicht geöffnet werden, und niemand soll durch es hineingehen, weil der Herr, der Gott Israels, durch es hineingegangen ist. Darum soll es verschlossen bleiben. Und weil Jesus da durchgegangen ist und als Herr Israels eingezogen ist, bleibt dieses Tor auch verschlossen bis zu seiner zweiten Wiederkunft. Und wo wird er wiederkommen? Am Ölberg, sichtbar. Wieder von Osten. Nur das nächste Mal auf einem weißen Pferd und nicht auf einem Esel, nämlich als Richter der Welt. Ja, ganz Jerusalem war begeistert vom kommenden König. Nicht ganz. Die Pharisäer und die führenden Juden nicht, wie immer. In Lukas 19, eine Parallelstelle 39, verlangen sie von Jesus, dass er seinen Jüngern den Mund verbietet, weil sie ja ihn loben und als König der Juden willkommen heißen. Und was antwortet Jesus in Vers 40? Wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Genau. Und das ist auch wieder eine weitere Facette des Diamanten. Du kannst ihn gerne nochmal aufhören, ernst und oben lassen. Nämlich, Gottes Wille wird erfüllt. Gottes Wille erfüllt sich. Und je länger ich Christ bin und je mehr ich von dem Evangelium erkennen darf und je mehr ich mit Jesus erlebe, desto gelassener macht mich das. Weil Gottes Wille hängt nicht von mir ab. Auch nicht von dir. Der ist auch nicht von den Jüngern, die da Jesus im Schlepptau gehabt hat, abgehangen. Weil wenn die nicht gerufen hätte, dann hätten die Steine geholfen. Wenn nicht sein Volk, das die Prophetien gehabt hat, das Osttor zugemauert hat, da macht es halt ein muslimischer Herrscher. Gottes Wille tritt ein, so oder so. Und ich erwische mich echt oft dabei, dass ich mich zu wichtig nehme und mir denke, das hängt jetzt nur von mir ab. Dabei hängt es überhaupt nicht von mir ab, weil Gott hat so viele Möglichkeiten. Und er kann und will uns verwenden, aber er kann auch ganz jemand anderen verwenden, um einen Menschen auf ihn aufmerksam zu machen, zum Beispiel. Und es war Gottes Wille, dass diese Menge ihm zujubelte. Aber es war auch Gottes Wille, dass dieselbe Volksmenge ein paar Tage später einmündig seine Kreuzigung verlangt. Dieselben Menschen, die ihn als König willkommen heißen, schreien ein paar Tage später, kreuzige ihn vor Pilatus. Was ist da passiert? Die Frage stellen wir jedes Jahr, was ist für den Wandel verantwortlich? Wie kann sowas sein innerhalb von ein paar Tagen? Und die Antwort haben wir in unserem Text. Johannes 12 im Vers 18. Aber lese Vers 17 auch noch. Die Menschen, die in großer Zahl dabei gewesen waren, als Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatte, hatten überall davon erzählt. Das war der Grund, weshalb ihm jetzt so viele Leute entgegenzogen. Sie hatten von dem Wunder gehört, das er getan hatte. Das war die Motivation. Das Wunder, dieses messianische Wunder, wo Jesus gezeigt hat, noch einmal ganz eindrücklich, ich bin der Messias, ich kann Tote auferwecken, ich kann Leben geben. Sensationslust, genau. Das motiviert die Menschen, ihm entgegenzuziehen. Und wie Maria haben die Menschen Gott gelobt und brachten ihm ihren Dank entgegen. Und der war von Herzen, der war sicher von Herzen. Sie opferte ihren wertvollsten Besitz, nämlich das Salböl, das sie gehabt hat. Und die Menschen haben ihre Kleider ausgezogen und auf den Boden vor Jesus ausgebreitet und haben sich Palmzweige geholt. Sie haben ihren Dank zum Ausdruck gebracht. Beide haben in Jesus einen wertvollen Diamanten gefunden. Der Unterschied ist, dass dieser Diamant bei Maria schon einige Facetten gehabt hat, so wie der linke. Und bei der Volksmenge war er noch roh. Und was ist dann passiert? Dann sind sie von den führenden Juden eingeschüchtert worden in den kommenden Tagen. Sie haben dazu aufgerufen, das war in Kapitel 11 im letzten Vers, in Vers 57, wo wir lesen, die führenden Priester und Pharisäer, aber die Jesus festnehmen wollten, hatten den Befehl erlassen, jeder, der seinen Aufenthaltsort kenne, sei verpflichtet, es zu melden. Und plötzlich waren sie in Jerusalem in der Vorbereitung zum Fest und der äußere Druck ist immer stärker worden. Und sie haben sich überlegt, da geht es nämlich dann um die und um dein Leben. Und dann haben sie sich überlegt, vielleicht ist es doch kein wertvoller Rohdiamant, vielleicht ist es nur ein Kieselstein. Ich schmeiß ihn lieber wieder weg und bleib heile. Vielleicht waren das die Gedanken der Menschen. Und ja, Petrus hat diesen Druck genauso erlebt. Und obwohl er viele Facetten von seinem Herrn gekannt hat, hat er ihn dann noch dreimal verleugnet. Aber die Auferweckung des Lazarus bewirkte Glauben, haben wir gelesen. Aber welchen Glauben? Welchen Glauben hat das bewirkt? Und ein Schlüssel dafür ist das Gleichnis vom Seemann in Matthäus 13, wo der Seemann geht und den Samen ausstreut und mancher Same fällt auf dem Weg, der andere fällt auf felsigen Boden, mancher Same fällt unter die Dornen und mancher Same fällt auf guten Boden und geht auf und bringt Frucht. Vermutlich ist der Same hier auf felsigen Boden gefallen, weil als Jesus das Gleichnis auslegt, sagt er geht schnell auf, schlägt aber keine Wurzeln. Und sobald Probleme kommen, fällt derjenige wieder vom Glauben ab. Sobald der äußere Druck kommt, das heißt, wir lesen das ja oft im Johannesevangelium, könnt ihr euch erinnern, das war auch in Kapitel 8 war das schon so, die Gleichen, die vorher nicht gläubig waren, sind, haben dann Steine in der Hand gehabt. Was soll das? Da ist der Schlüssel dafür, dass sobald der äußere Druck kommt und sobald es um mich geht, dann wende ich mich wieder von Jesus ab. Und bei Maria sehen wir das komplette Gegenteil, weil da ist es überhaupt nicht um sie gegangen. Ihr war das komplett wurscht, was mit ihr passiert. Wichtig war, dass sie ihrem Herrn ihre Liebe zum Ausdruck bringen kann und ihn salben kann. Es geht um unseren Herrn. Und dann habe ich mir noch die Frage gestellt, wo waren die 5000 Männer, die Jesus satt gemacht haben? Wo waren die, als er am Kreuz hing? Wo war die Menge, die beim Einzug ihm zujubelte, als er von Gott verlassen war, um ihrer Sünde willen? Und wenn man weiterdenkt, ich kann euch nicht einmal sagen, wo ich gewesen war, weil ich nichts besser bin wie Petrus und seine Kollegen. Und ich weiß, ich kenne diese Sehnsucht nach Wunder und ich habe sie selber oft einmal. Aber ich denke, was ich bis jetzt erkannt habe, heißt, mehr Wunder bedeutet nicht mehr Gläubige, bedeutet nicht mehr Nachfolger. Unser Herr hat sich im Wesentlichen auf 12 Männer konzentriert. Auf 12 Männer, die heute das Fundament der Gemeinde weltweit stellen. Das kann man nachlesen in Epheser 2, Vers 20. Gebaut auf den Grund der Propheten und Apostel sind wir. Wir sind Früchte von den 12 Männern, die damals das Evangelium in alle Welt getragen haben. Wir sind Früchte davon. Da sitzen die Wunder. Jeder von euch ist ein Wunder Gottes. Ein Wunder Gottes, wo ein anderer Mensch Gott darin finden kann. Wir sind Menschen, die aus Vergebung und Gnade leben und unseren Heiland lieb haben. Die ihm nachfolgen und alles von ihm erwarten. Die immer neue Facetten des Evangeliums kennenlernen, deren Schatz immer größer wird und die einfach überwältigt sind von ihrem Herrn. Und unser Leben spiegelt es wider. Oder wir wünschen uns so sehr, dass unser Leben das widerspiegelt. Das passiert natürlich nicht immer, weil wir auch in der gefallenen Welt leben und mit den Versuchungen konfrontiert sind. Aber das ist mein Wunsch, dass jeder Lichtstrahl, den Gott dann auf diesen Diamanten setzt, dass der durch eine Facette weitergespiegelt wird und dann anderen Menschen erreicht. Und der erkennt halt, Gott ist gar nicht so, wie ich gedacht habe. Er ist ganz anders. Und selbst wenn erhoffte oder sogar erflehte Wunder ausbleiben, wir sagen können, wir glauben weiterhin an einen liebenden Gott. Das sind Menschen, die mich beeindrucken, die Vorbilder sind im Glauben. Sie leben aus der Beziehung zu ihrem Erlöser und spiegeln denselben wider. Mit den Gedanken möchte ich gerne in die Passionswoche entlassen. Jesus ist als Opferlamm in Jerusalem eingezogen, um als König in unsere Herzen einziehen zu können. Lebt bewusst in dieser Passionswoche, schaut seine Leiden an, und aber immer in den Blick dieser verschwenderischen Liebe, die er zu uns hat. Und es werden neue Facetten von dem wunderbaren Schatz, den wir in ihm haben, sichtbar werden. Beten wir noch zum Abschluss. Danke, Herr Jesus, dass du als Opferlamm in Jerusalem eingezogen bist. Danke, dass du diesen Weg gegangen bist bis zum Schluss. Du hast Angst gehabt, du warst unruhig. Du hast Sachen erlitten, die wir uns nicht vorstellen können, aus Liebe zu uns, weil du uns im Blick gehabt hast. Wir loben und preisen dich dafür und bitten, dass uns dieser Schatz immer wertvoller wird, immer größer wird und dass aus ihm, außer du, wiedergespiegelt wirst in unser Umfeld. Ich bete für meine Geschwister und mich, dass wir die Passionswoche ganz bewusst mit dir und in dir erleben und dass du uns neue Facetten von deinem wunderbaren, heilbringenden Evangelium erkennen lässt. Danke, du wunderbarer Gott. Amen.